Glaube, Nichtwissen oder Gewissheit, lese ich uns zwei Bibelworte. Eins aus Hebräer 11 und das andere aus Johannes 14. Zunächst Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und dann Johannes 14, ein Wort, das Jesus Christus gesprochen hat. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Im christlichen Raum ist der Begriff Glaube außerordentlich wichtig. Wir sprechen viel mehr vom christlichen Glauben als von der christlichen Religion. Wir sprechen von Gläubigen und Ungläubigen. Wir sprechen davon, dass jemand zum Glauben kommt oder seinen Glauben verleugnet. Aber gerade der Begriff Glaube, der stößt bei vielen auf Widerspruch und den mögen sie gar nicht hören. Man hat mir schon oft gesagt, Glaube ist mir viel zu unsicher. Ich möchte etwas Festes haben. Glauben heißt doch so viel wie nicht sicher wissen, so viel wie vermuten. Im normalen Sprachgebrauch stimmt das in etwa. Ich glaube, dass morgen die Sonne scheint, ich weiß es aber nicht. Der biblische Sprachgebrauch ist ganz anderer Art. Wenn das schwache Wissen vermuten heißt, dann heißt der schwache Glaube zweifeln, nicht vermuten. Glaube ist anderer Art als Wissen. Er hat ein anderes Ziel. Er befasst sich mit ganz anderen Dingen. Man kann die beiden nicht vergleichen. Das ist ähnlich, wie wenn man einen Hammer und eine Zange vergleichen wollte. Die haben verschiedene Aufgaben. Die sind nicht für denselben Zweck da. Nun wollen wir Menschen gewöhnlich für alles Beweise haben. Das ist verständlich. Beweise sprechen unserem Verstand an. Und unser Verstand ist unser bestes Werkzeug. Körperlich sind uns auf jedem Gebiet Tiere überlegen. Da gibt es welche, die laufen schneller als unsere schnellsten Läufer. Andere schwimmen ganz anders, wenn wir an die Delfine denken. Kommen wir gar nicht mit. Aber unser Verstand, der gibt uns eine Überlegenheit, gegen die sie alle nicht ankönnen. Und darum möchten wir alles mit unserem Verstand fassen, auch die Dinge, die Gott angehen. Und darum fordern Menschen so oft einen Beweis. Der Beweis richtet sich ja an den Verstand. Darum fordern sie oft ein Zeichen. Die Juden haben zum Herrn Jesus gesagt, Lehrer, gib uns ein Zeichen aus dem Himmel. Das hieß nicht ein normales Zeichen. Wenn er einen Kranken heilte, dann konnte ja jemand sagen, vielleicht wäre er auch von selbst wieder gesund geworden. Kommt ja vor hin und wieder. Sie wollten ein Zeichen, dem man nicht widersprechen konnte. Die Menschen sehen sich immer nach Beweisen. Man hat auch versucht, Gottes Beweise aufzustellen. Und wir wollen nicht über die Leute lächeln. Das waren ganz große Geister. Spinoza, der Philosoph zum Beispiel, Leibniz, der Letzte, der das gesamte Wissen seiner Zeit beherrschte, oder Descartes, der große Mathematiker, ein Mann, der richtungweisend gegeben ist für wenigstens zwei Jahrhunderte. Die haben alle Gottesbeweise aufgestellt. Aber Gott ist unserem Verstand nicht zugänglich. Wir können ihn damit nicht fassen. Gott ist zu erfahren. Das ist etwas ganz anderes. Und jeder echte Christ hat schon frohe Erfahrungen mit Gott gemacht. Auf der anderen Seite, es kann nie einer über Gott verfügen. Das konnten auch die ganz großen Männer der Bibel nicht. Gott verlangt immer wieder von uns Glauben. Man spricht von der letzten Seligpreisung. Wir finden sie in Johannes 20. Da sagt der Herr Jesus zu Thomas, diesem Zweifler: glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Gott erwartet von uns Glauben. Warum? Wir wissen aus der Bibel, dass die ganze Not der Menschheit mit dem Sündenfall begann. Ich nehme an, dass den meisten der Bericht darüber, wie wir ihn auf der dritten Seite der Bibel finden, bekannt ist. Woher kam die ganze Schwierigkeit? Adam und Eva waren nicht in der Lage, Gott zu vertrauen. Sie konnten das einfach nicht glauben, dass Gott wirklich ihr Bestes wollte. Und sie hatten den Gedanken, wenn es etwas Rechtes mit uns werden soll, dann müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen. Sie konnten Gott nicht vertrauen. Und nun erwartet Gott von uns Vertrauen. Und davon ist gar keiner ausgeschlossen. Selbst ein Mann wie der Apostel Paulus hat bis an das Ende seines Lebens glauben müssen. Er schreibt an Timotheus im 2. Timotheusbrief, und das ist ja der letzte Brief, den wir von ihm haben im Neuen Testament. Da schreibt er am Ende seines Lebens: ich habe den guten Kampf bekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Da klingt so etwas mit, als ob Paulus sich freute: ich bin standhaft geblieben im Glauben. Paulus hatte wunderbare Erfahrungen gemacht, aber sein Glaube wurde auch ganz anders angefasst als der Glaube eines normalen Christen. Er hat viel mehr erleiden und erdulden müssen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, wenn wir Gott nahen, als Gott zu glauben. Die Bibel bringt uns nur eine Stelle, die wir als einen Beweis für Gott ansehen können. Und das sind die Worte in Römer 1, Vers 20, wo uns gesagt wird, dass die Schöpfung Gottes Macht und Gottes Gegenwart offenbart. Wir finden in der Bibel auch nur eine Stellungnahme zum Atheisten. Wir Menschen, wir Christen, geben uns viel Mühe, einem Atheisten nachzuweisen, dass er irrt. Das tut Gott nicht. Gott stellt ganz kurz und knapp fest: der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Mehr sagt Gott nicht dazu. Und wenn wir uns einmal in Gottes Lage hineindenken und wir hören, also einen kleinen Menschen krähen, es gibt keinen Gott, dann kann Gott doch auch gar nichts anderes sagen, als: der Tor spricht in seinem Herzen, da ist kein Gott. Wir finden in der Bibel auch nur eine Definition für den Begriff Glauben. Die haben wir soeben gelesen, in Hebräer 11. Da heißt es zunächst: der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Die Bibel sagt uns gewöhnlich zuerst, wie sich die Dinge im praktischen Leben auswirken. Und dann erst kommt die Erklärung: der Glaube ist eine Überzeugung von den Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist also eine Überzeugung. Wir führen unser Leben nach unseren Überzeugungen. Wenn ein Kaufmann zum Beispiel der Überzeugung ist, dass eine bestimmte Ware, die in sein Geschäft hineinpasst, sich gut verkaufen lässt, wenn er überzeugt ist, legt er sich einen Vorrat an. Nach unseren Überzeugungen handeln wir. Wir gewinnen sie aus Erfahrung oder aus zuverlässigen Berichten anderer. Und nun wird uns gesagt: der Glaube ist eine Überzeugung. Und dann heißt es weiter: eine Überzeugung von Dingen. Also nicht eine Überzeugung von Fantasien oder Hirngespinsten. Oh nein, der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen. Und jetzt weicht er ab vom Wissen. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wir dürfen ganz sicher für das Wort nicht sieht sagen, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht fassen können. Davon ist der Glaube eine Überzeugung. Jetzt ziehen wir ein Wort hinzu, das der Apostel Paulus geschrieben hat. 2. Korinther 4, Vers 18. Er schreibt: Wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewig. Jetzt können wir schon einen weiteren Schluss ziehen und sagen, der Glaube befasst sich mit den Dingen, die man nicht sieht, das sind die ewigen Dinge. Sobald wir das wissen, der Glaube befasst sich mit den ewigen Dingen, also auch mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus, mit dem ewigen Leben, mit all diesen großen Fragen, dann wissen wir sofort, dass der Glaube viel wichtiger ist als das Wissen. Unser Wissen beschränkt sich auf den irdischen Bereich. Alles, was unser Wissen erfasst und ergreifen kann, verliert an Interesse in dem Augenblick, in dem wir hier die Augen schließen. Der Glaube nicht. Der Glaube erstreckt sich auf die ewigen Dinge. Er ist unendlich viel wichtiger als das Wissen. Aber jetzt sehen wir sofort etwas. Der Glaube rechnet damit, dass es mehr gibt als unsere sichtbare Welt. Und hier bin ich wieder an einem Problem, auf das ich fast jeden Abend komme. Gibt es mehr als das, was wir sehen können? Ist unsere Welt aus sich entstanden? Ich meine, es wäre so einfach zu verstehen, dass unsere Welt nicht aus sich entstanden sein kann. Denn nirgendwo im ganzen Bereich, den wir erkennen können, entsteht das, was da ist. Das muss irgendwann früher anders zu einer anderen Zeit entstanden sein. Zurzeit bildet sich nichts. Die vorhandenen lebendigen Zellen, Tiere, Wesen, Pflanzen vermehren sich. Aber es ist uns bis heute noch nicht gelungen, eine einzige lebende Zelle neu zu machen. Aus Anorganischem etwas Organisches. Ja, wenn das gelänge, dann sähe anders aus. Man versucht es seit Jahrzehnten mit allem, was zur Verfügung steht, und schafft es nicht. Also der Glaube befasst sich mit der unsichtbaren Welt. Und diese unsichtbare Welt, die muss sein. Die Schöpfung, in der wir leben, ist so großartig, dass es ganz unsinnig ist, zu denken, sie sei von selbst entstanden. Sie ist viel, viel großartiger als alles, was wir Menschen bis heute gemacht haben. Und wir haben sehr viel Wunderbares gemacht. Gar kein Zweifel. Ich empfinde die Leistung, zum Mond zu fliegen und vor allen Dingen wieder zurückzukommen, als eine ungeheure technische Leistung. Aber kann überhaupt nicht mit dem, was Gott macht. Ich will auf etwas hinweisen, was ich im März vorigen Jahres in Reader's Digest las. Da ging es um die Frage auch der Evolutionstheorie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Und da hat ein Mann mit Charles Darwin über das Auge korrespondiert. Und da ging es um die Tatsache, dass das Licht auf die Netzhaut fällt. Und dass auf der Netzhaut 130 Millionen Stäbchen und Zäpfchen sitzen. Und die verwandeln auf einem photochemischen Prozess das Licht in elektrische Ströme, die dem Gehirn zugeleitet werden. Und so können wir sehen. Das sollte Darwin nur erklären, wie das durch Zufall entstehen könnte. Er hat die Korrespondenz abgebrochen. Ich kann es ihm gut nachfühlen. Das hätte auch in 100 Briefen nicht klären können. Das kann überhaupt keiner erklären. Alle menschlichen Erfindungen, die wir bauen, beruhen ja auf dem, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir legen nichts hinein. Wir entdecken nur etwas. Stellen fest, das kann man so machen. Wenn man das tut und das tut, gibt es den Effekt. Und den nutzen wir dann aus. Ich sage immer, wir sind wie Kinder, die mit einem Lego-Kasten spielen. Der Tüchtige am Lego-Kasten ist nicht das Kind, sondern der Ingenieur, der ihn gemacht hat. Und die Tüchtigen in der Wissenschaft sind nicht wir, die wir etwas enträtseln, sondern Gott, der es hineingelegt hat. Aber einige Menschen wollen keinen Gott. Warum nicht? Wenn Gott da ist, dann sind wir nicht mehr Nummer eins. Ich glaube, es war der griechische Schriftsteller Sophokles, der dem Chor das Lied ein Lied singen lässt. Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Solange wir uns nur mit der sichtbaren Welt vergleichen, etwa mit den Tieren oder mit den Bergen, dann können wir sagen, vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Sobald wir aber an Gott denken, dann werden wir klein und hässlich. Und darum wollen so viele Menschen Gott abschaffen. Denn das steckt im Grunde genommen hinter der Evolutionstheorie, hinter der Entwicklungslehre. Ich las einmal, dass der französische Physiker Laplace Kaiser Napoleon diese Ideen vorgetragen hat. Und da fällt uns auf, dass diese Gedanken schon vor Darwin bestanden. Laplace und Napoleon lebten ja vor 1859. Und dann hat Napoleon den Physiker gefragt, welche Rolle spielt denn Gott in Ihren Überlegungen? Und da hat Laplace geantwortet, Majestät, auf die Hypothese sind wir nicht angewiesen. Darum geht es, ohne Gott auskommen. Aber das ist nicht mehr Wissenschaft. Ich zitiere den Franzosen Jacques Monod. Er war immerhin ein so angesehener Mann, dass man ihm den Nobelpreis zuerkannt hat. Und er hat einmal folgenden Satz geschrieben. Es ist unsinnig und völlig unvorstellbar, dass eine lebende Zelle ganz durch Zufall entsteht. Und dennoch glaube ich es, weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Oh, stellen wir einmal vor, uns vor, in der Physikstunde würde entschieden, was richtig ist, nach dem, was die Schüler sich vorstellen können. Was kämpft für einen Unsinn dabei raus? Das ist doch keine Wissenschaft, solch eine Rede. Selbst dann nicht, wenn sie von einem anerkannten Wissenschaftler kommt. Die Bibel sagt uns nun, dass der, der Gott nahen will, glauben muss. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 6, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Also ich komme, wenn ich Gott nahe, am Glauben nicht vorbei. Ich muss erstens glauben, dass er da ist, dass er existiert. Und zweitens muss ich glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, dass es sich lohnt, Gott zu suchen. Im Grunde genommen, meine lieben Freunde, ist es nicht schwer, an Gott zu glauben. Es ist das Nächstliegende, das Selbstverständliche. Aber jetzt sage ich etwas, worüber sicher mancher sich wundern wird. An Gott glauben hat auch keinen allzu großen Wert. Da werden Sie vielleicht staunen. Aber das kann ich Ihnen aus einem Bibelwort sagen. In Jakobus 2, Vers 19 steht, du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust wohl. Auch die Dämonen glauben und zittern. Das heißt, du bist davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt. Du bist also ein Monotheist. Ausgezeichnet, du tust wohl. Hilft dir aber nicht viel. Den Glauben haben auch die Dämonen. Und er führt nur dazu, dass sie zittern. Wenn du nicht mehr hast, nicht mehr glaubst, das genügt dir nicht. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Satz, den wir gelesen haben. Zu dieser Aufforderung, die der Herr Jesus an uns richtet. Ich finde diesen Satz einen der erstaunlichsten, die im Neuen Testament stehen. Wir haben ihn alle gehört. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Wir müssen einmal versuchen, uns vorzustellen, was das heißt. Da hat ein Mensch in Jerusalem gestanden. Äußerlich sah er etwa aus wie wir. Wir haben überhaupt keine Beschreibung über das Aussehen Jesu. Aber er muss wohl ausgesehen haben wie ein Mensch. Denn als Judas ihn verraten wollte, da hat er nicht gesagt, der im Heiligenschein, der ist es. Hat auch nicht gesagt, der wird doch schon sofort auffallen. Er hat gesagt, der, den ich küsse, der ist es. Daraus können wir schließen, dass der Herr an äußerem Merkmal von den Jüngern nicht zu unterscheiden war. Und so ein Mensch steht da in Jerusalem. Ich glaube nicht, dass er das Wort in der Öffentlichkeit gesprochen hat, sondern zu seinen Jüngern. Aber in Jerusalem, das heißt, in der Stadt, die mehr von Gott wusste als irgendeine andere Stadt auf der Erde. In Jerusalem wurde das Gesetz verwahrt. In Jerusalem war der Tempel. In Jerusalem fand der Opferdienst statt. Da waren die Priester, da waren die Schriftgelehrten. Und in der Stadt steht einer auf und sagt, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Aus der Formulierung geht doch hervor, so wie ihr an Gott glaubt, so glaubt an mich. Das ist der umstürzende Satz. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Das ist der entscheidende Satz. Die entscheidende Botschaft des Neuen Testamentes heißt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und zwar uneingeschränkt. Man will uns manchmal sagen, es sei ihm, einem besonders edlen, guten, gottesfürchtigen Menschen, der Titel Sohn Gottes zuerkannt worden. Stimmt überhaupt nicht. Die Bibel sagt nicht, ein Mensch wurde Sohn Gottes, sondern sie sagt, der Sohn Gottes wurde Mensch. Ein himmelweiter Unterschied. In Johannes 1 wird von Jesus Christus als dem Wort gesprochen. Und dann heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles war durch dasselbe. Und ohne dasselbe war auch nicht eines, das geworden ist. Und dann heißt es einige Verse weiter, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das ist die eigentliche Botschaft des Neuen Testamentes. Warum wurde Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch? Die Bibel gibt uns eine ganz klare Antwort darauf. Johannes der Täufer war der Vorläufer Jesu. Es war seine Aufgabe, ihn der Menschheit vorzustellen. Wenn man einen einfachen Menschen vorstellt, dann kann man vielleicht sagen, Herr so und so, Buchhalter bei der und der Firma. Hat man es mit einem bedeutenden Menschen zu tun, dann kann man eine ganze Menge Dinge aufzählen. Da kann man vielleicht sagen, da und da war er Minister und dann hat er den Preis bekommen und das Buch geschrieben und da war er mal Professor und was nicht alle. Johannes hätte vom Herrn Jesus sagen können, hier kommt der edelste Mensch, der je gelebt hat. Wäre richtig gewesen. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Prophet, den Gott uns geschickt hat. Wäre auch richtig gewesen. Sagt er nicht. Er sagt, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ein einmaliger Titel. Etwas ganz Umwälzendes. Jesus Christus kam als das Lamm Gottes, als das Opferlamm, als der, der durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld sühnte. Er war Mensch geworden, um uns Menschen zu erlösen. In ihm offenbart sich Gottes Liebe und Jesu Liebe. Und das Kommen Jesu und das Werk Jesu, das ist das Wunder aller Wunder. Das können wir Menschen nicht beweisen. Das können wir nicht verstehen. Das muss Gott uns offenbaren. Anders kommen wir überhaupt nicht hin. Ich will einmal von einem Mann erzählen, dem Gott es offenbarte. Den Namen kennen die meisten von uns. Es war Spurgeon, der später der große Evangelist wurde. Spurgeon war damals etwa 18 Jahre. Er suchte Frieden mit Gott. Er wusste ihn nicht zu finden. Er lebte in London. Er ging jeden Sonntag irgendwohin zum Gottesdienst, saß da ganz gespannt, fand wieder nichts. Nächsten Sonntag wieder in eine andere Kirche, fand wieder nichts. So war er auch wieder unterwegs. Aber an dem Sonntag im Winter brach ein schwerer Schneesturm los. Ganz selten für London, aber an dem Sonntagmorgen Schneesturm. Sein Weg war noch weit. Auf einmal sah er eine kleine Kapelle. Er dachte, ich brauche ja gar nicht in die andere Kirche, kann auch hier hingehen. Er ging in die Kapelle, stieg auf die Empore, war da oben der Einzige. Als die Zeit gekommen war, fing man noch nicht an. Einige Männer standen vorne sehr aufgeregt zusammen. Er wusste nicht warum, erfuhr er später. Und dann fing einer an zu sprechen, einer, der überhaupt nicht sprechen konnte. Er wählte einen Text aus dem Propheten Jesaja: Seht auf mich, alle Enden der Erde. Und dann sagte er, das ist ein sehr einfacher Text. Er fordert uns auf zu sehen. Sehen können fast alle Menschen. Aber es geht darum, wohin wir sehen. Der Text sagt, seht auf mich. Das heißt für uns, seht auf Jesus. Das ist Gottes Aufforderung. Seht auf Jesus. Nun war er schon mit seinem Inhalt zu Ende. Also sprach er dasselbe nochmal. Da war er bald wieder zu Ende. Was sollte er sagen? Auf einmal sah Spurgeon da oben. Er sah ihn so, sagte der junge Mann, du siehst sehr unglücklich aus. Spurgeon sagte, das stimmt, und doch war ich erstaunt, dass man mir das sagte. Und dann rief er ganz fanatisch, sieh auf Jesus. Und Spurgeon sagt, in dem Moment konnte ich sehen. Gott muss einem die Augen öffnen, dass er sehen kann, wer der Herr Jesus ist. Er ist der Bote Gottes, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um unsere Schuld zu sühnen. Und wenn du wissen willst, wer er ist, dann bitte Gott, dir die Augen zu öffnen. Und wenn du ihn aufrichtig bittest, wird er dir helfen. Vielleicht sagst du, ich habe nicht so viel Glauben. Dann nimm das ganz kleine bisschen Glauben, das du hast, und setz es ein. Und das bringt Frucht. Ich las einmal Folgendes. Da war eine Frau in ihrer Gemeinde am Sonntagabend im Gottesdienst gewesen oder in der Bibelstunde. Und der Prediger hatte sehr ernst das Evangelium verkündigt. Und wie sie zu Hause war, überlegte sie, ich sollte den Herrn Jesus im Glauben annehmen. Morgen früh fahre ich zum Prediger und nehme den Herrn an. Um 9 Uhr ging sie aus dem Hause. Sie musste mit der elektrischen durch die ganze Stadt fahren. Sie traf 2 Frauen aus ihrer Gemeinde und sie sagte, wissen Sie, ich fahre zu unserem Prediger, ich will den Herrn Jesus heute Morgen annehmen. Wollen Sie nicht mitkommen? Nein, 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 sagten die, fahren Sie mal allein. Sie fuhr, da merke ich, ich habe ihn schon. Sehen wir, so wunderbar kann das gehen, wenn ein Mensch das bisschen Glauben, das er hat, einsetzt. Die Frau hatte keinen besonderen Glauben. Der genügte gerade, um mit der Straßenbahn durch die Stadt zu fahren. Dazu braucht man doch nicht viel Glauben, nicht wahr? So viel hatte sie und den setzte sie ein. Und sie gewann alles. Und so kannst du es auch machen. Wenn du so viel Glauben hast, dass du dich im ernsthaften Gebet an Gott wendest, dann kommst du zurecht. Jetzt muss ich Folgendes noch sagen. Es gibt Menschen, die glauben an die Vergebung ihrer Sünden. Das hat noch nie einem geholfen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass der Vergebung der Sünden hat, der an die Vergebung der Sünden glaubt. Es geht darum, dass ich an den Herrn Jesus glaube. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann fasse ich die ganze Liebe Gottes. Dann kann ich erkennen, der Vater im Himmel, der ist so gütig, der hat seinen Sohn gesandt, mir zu gut.
dann sehe ich aber auch, wer ich bin. Dann sehe ich, mir war nicht anders zu helfen, als durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Ich muss dir einmal etwas ganz klar sagen, das klingt vielleicht hart, ich will es dir aber ganz offen sagen. Es gibt, natürlich außer Gott, niemanden, der dich so sehr liebt wie der Herr Jesus. Es gibt aber auch niemanden, der so wenig von dir hält wie der Herr Jesus. Sieh mal, wenn ich an mich denke, er hat mich auch gesehen, hat sich gefragt, wie kann ich denen helfen? Hat mich von allen Seiten gesehen, alles überlegt, dann hat er gesagt, dem kann ich nur auf eine Weise helfen, nur auf eine, dass ich für ihn sterbe. Ist ein niederschmetterndes Urteil. Er hat nicht gesagt, den können wir noch verbessern. Er hat nicht gesagt, wenn ich dem lange Unterricht gebe, dann wird er schließlich zur Vernunft kommen und in Ordnung kommen. Nein, er hat gesagt, ich kann nur eins für ihn tun. Ich kann am Kreuz seinen Platz einnehmen. Ich kann für ihn sterben. Und das sagt er auch von dir. Das ist ein niederschmetterndes Urteil über uns. Gott weiß, dass wir abgefallen sind, dass wir auf die Seite des Feindes Gottes gegangen sind. Und Gott ist erschüttert über uns. Wir lesen vor der Sündflut, es schmerzte Gott in sein Herz hinein und es reute ihn, dass er den Menschen gemacht hatte. Aber dann hat er einen Weg gefunden, um Menschen zu helfen wie dir und mir. Menschen, die ihn enttäuscht haben. Menschen, die sich schändlich benommen haben. Menschen, die, wie die Bibel es ausdrückt, die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Und er war bereit, in seinem Sohn unsere Schuld zu sühnen. Der Herr Jesus kam auf diese Erde und starb freiwillig. Er wollte sterben. Er war gekommen, um zu sterben. Er hätte ausweichen können. Er hätte nicht in dem Garten zu warten brauchen, bis Judas kam. Er wusste, dass der kam. Der Garten war dunkel. Er hätte längst weg sein können. Es hätte vor Pilatus nur eines Wortes genügt und Pilatus hätte ihn freigelassen. Er war gekommen, um dich und mich zu erretten. Es hat es einmal einer so ausgedrückt. Jesus Christus schickte sich an, die Menschheit zu erlösen, während die Vertreter dieser Menschheit ihm ins Angesicht spielen. Hochstätig war. Hier sehen wir die Liebe, die völlig ohne Grenzen ist. Diese Liebe Gottes, die sich in seinem Sohn offenbart, die Liebe Jesu, die ihn befähigte, den furchtbaren Gang nach Golgatha zu gehen. Dann verstehen wir den Apostel Paulus, der betet dafür, dass die Epheser erkennen möchten, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und nun macht Gott alles davon abhängig, ob wir dem Herrn Jesus glauben. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Warum ist denn das so wichtig, an den Herrn glauben? Ich kann es wahrscheinlich am besten klar machen, indem ich einmal sage, was es heißt, wenn einer nicht glaubt. Was sagt uns denn Gott? Gott sagt uns, ich liebe dich so sehr, dass mein geliebter Sohn am Kreuz gestorben ist, um deine Schuld zu sühnen. Und der, der nicht glaubt, der sagt, nein Gott, das nehme ich dir nicht ab. Ich nehme dir nicht ab, dass du mich liebst. Du bist genau wie wir Menschen. Ich-süchtig. Nur auf dich selbst bedacht. Du willst so etwas für mich getan haben? Glaube ich nicht. Und du behauptest, du hieltest die Ewigkeit für mich bereit? Nein. Die hast du für dich. Uns Menschen lässt du mit 70 oder 80 ins Grab gehen und da jämmerlich vermodern. Dann ist es aus. Von deiner Liebe nehme ich dir kein Wort ab. Das heißt nicht glauben. Und wenn man das einmal erfasst hat, dann versteht man das Wort. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer nicht glaubt, der spricht Gott alles ab. Er spricht ihm seine Liebe und sein Erbarmen ab. Der lässt nichts an ihm. Und wer so kommt, der kann mit keiner Gnade rechnen. Gott ist bereit, uns frei zu machen von der Sünde. Er hat uns erlöst, er hat die Schuld gesühnt, aber all das wird nur wirksam, wenn wir es wirklich für uns im Glauben annehmen. Anders geht es nicht. Unsere Sünde muss gesühnt werden. Gott kann sie nicht vergeben. Und darum können wir nur da Vergebung finden, wo die Schuld gesühnt wurde. Sie wurde gesühnt am Kreuz. Und es gibt gar keine andere Stelle, wo ein Mensch Vergebung finden kann. Nur unter dem Kreuz. Nur an der Stelle, an der die Sünde gesühnt wurde. Wie lächerlich sind die Gedanken. Man könnte sich den Himmel verdienen. Wenn man einmal erfasst hat, was unser Herr am Kreuz getan hat, dann kann der Gedanke nicht mehr kommen, ich kann mir den Himmel verdienen. Der Apostel Paulus nimmt zu der Frage Stellung. Galater 2, Vers 21. Wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das will heißen, wenn ich vor Gott gerecht werden kann durch Halten des Gesetzes, wenn ich vor Gott gerecht werden kann, dadurch, dass ich gute Werke tue, dann ist Christus umsonst, vergeblich, unnötigerweise gestorben. Dann war das Werk von Golgatha nicht Gottes herrlichstes Tun und Jesu großes Opfer, sondern Gottes katastrophaler Irrtum. Es geht ja auch ohne. Nein, ganz eindeutig, es gibt nur einen Weg. Nur das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und wir müssen dieses Angebot im Glauben ergreifen. In Römer 5, 4, Vers 5 lesen wir, dem aber, der nicht wirkt, der also nicht versucht, nur etwas zu leisten, dem, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich muss auch immer wieder davor warnen, Vertrauen in eine Gemeinde oder Kirche zu setzen. Ich sage das von allen Kirchen und Gemeinden. Ich sage das auch ganz deutlich von der Gemeinde, zu der ich gehöre. Ich bin nicht zufällig dabei. Ich bin aus Überzeugung dabei. Aber das eine weiß ich. Ein Mensch wird nicht dadurch ein Christ, dass er sich dieser Gemeinde anschließt. Den Gedanken gibt es nicht im Neuen Testament. Der Gemeindegedanke des Neuen Testamentes heißt, die, die Christen geworden sind, sollen sich in der Gemeinde zusammenfinden. Man muss nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Ich kann nur ein Christ werden dadurch, dass ich im Glauben Jesus Christus bewusst annehme als meinen Erretter und Herrn. Auf unserer Erde wird den Menschen viel Sand in die Augen gestreut. Ich will dazu eine Begebenheit erzählen. Sie liegt schon sehr lange zurück. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war. Vielleicht 10, vielleicht 12 Jahre. Das Haus meiner Eltern lag ganz am Rande der Stadt. Hinter uns begannen die Felder der Bauern. Von unserem Haus aus war es vielleicht 4-5 Minuten bis zu einem kleinen Flecken. Da standen 4-5 Bauernhäuser. Einer von den Bauern war ein reicher Mann. Eines Tages hieß er, sei schwer krank. Uns war schon aufgefallen, dass der Wagen des Arztes jeden Tag hinfuhr. So was war damals eine Ausnahme. Dann hieß der Bauer sei gestorben. Er war 64 Jahre alt geworden. Und dann hörten wir Folgendes. Am letzten Tage, um die Mittagsstunde, da war er aus dem Bett aufgestanden und so wie er war, barfuß, nur mit seinem Nachthemd bekleidet, hinabgegangen in die Küche, wo seine Frau mit einigen anderen Frauen war. Hat er plötzlich gerufen, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, helft mir doch, so helft mir doch. Dann hatten sie ihn wieder in sein Bett gebracht und am späten Nachmittag war er gestorben. Nun fand die Beerdigung statt. Der Bauer hatte zum Kriegerverein gehört und der kam auch ihn zu beerdigen. Mit Kapelle und Fahne. Das war für uns Kinder natürlich was Interessantes. Wir sahen die Leute vorbeigehen zum Trauerhaus und warteten nun, wann es zurückging. Eine halbe Stunde sollte es dauern, stimmt da ungefähr. Dann hörten wir die Musik, sahen als erstes die Fahnen über die Rundung des Hügels kommen und der Zug kam vorbei. Sie spielten das wunderschöne Lied, Jesus, meine Zuversicht. Ich habe über diese Sache noch oft nachdenken müssen. Ich glaube, ich habe sie später viel besser verstanden. Da lag dieser Leichnam in dem Wagen. Ein Mann, der in nackter Verzweiflung gestorben war. Und begleitet wurde er von diesem wunderbaren Lied, Jesus, meine Zuversicht. Jesus, er mein Heiland lebt. Ich werde auch das Leben schauen. Sein, wo mein Erlöser schwebt, wovor sollte mir denn grauen? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Helft mir doch, so helft mir doch. Aber ganz feierlich beerdigt. An deinem Grab wird das wahrscheinlich nicht anders sein. Da wird sich einer einfinden, der dich wunderbar in den Himmel schiebt. Was wird aber die Wahrheit sein? Wird dein Ende so furchtbar sein, dass niemand wagt, die Wahrheit auszusprechen? Bei dem konnte man sie nicht aussprechen. Die Frage muss man vorher klären. Es gibt Menschen, die sterben glücklich, die wissen, wohin sie gehen. Ich habe solche gekannt. Und das ist, was ich mir für alle meine Nächsten wünsche, dass sie einmal froh und freudig abscheiden können. Weh dem, der das nicht kann. Der Herr Jesus bietet dir die Möglichkeit. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst Vergebung deiner Sünden finden. Du kannst Frieden mit Gott finden. Alles hängt davon ab, dass du auf seine Seite trittst, dass du ihn im Glauben annimmst. Es geht um die Frage, ob du überhaupt noch vertrauen kannst. Im Grunde genommen hast du keine andere Wahl, aber das genügt nicht. Es geht nicht um deine Verzweiflung. Die ist angebracht und selbstverständlich, wie bei dem alten Bauern. Es geht um dein Vertrauen. Es geht darum, dass du es noch fassen kannst, dass der große, wunderbare Gott dich liebt. Es geht darum, dass du es fassen kannst, dass Jesus Christus starb, um deine Schuld zu sühnen. Wenn du das erkennst, dann wirst du auf seine Seite treten. Dann wirst du dich auch nicht scheuen, seinen Namen zu bekennen. Hier ist eine Entscheidung erforderlich. Die musst du fällen. Du kommst nicht daran vorbei. Täusch dich nicht. Bei einer Verkündigung des Evangeliums entscheiden sich alle, die noch keinen Frieden mit Gott haben. Die eine für Jesus Christus und die, die Nein sagen. Und die, die nichts sagen, und die, die zögern, und die, die es hinausschieben, die alle entscheiden sich gegen ihn. Im Moment erkennst du doch nicht, was das heißt, sich gegen ihn entscheiden. Es wird eine Stunde kommen, in der es dir ganz klar wird. Aber dann ist es zu spät. Heute
Heute kannst du kommen. Möchte Gott dir das Herz und die Augen öffnen, dass du die Möglichkeit, die er dir bietet, ergreifst. Es ist der Sohn Gottes selbst, der dich zum Leben ruft. Wenn du das verstehst, dann kommst du, und dann kommst du heute. Möchte Gott es dir schenken. Wir wollen aufstehen und beten.